Mit dem Text, der der Predigt zugrunde liegt, bin ich ganz in der Perikope, also der Text, der Bibelabschnitt, der für diesen Sonntag, für das Kirchenjahr vorgeschlagen wird. Man muss sich nicht dran halten, aber man kann. Und zwar aus dem Johannesevangelium 5, Vers 39 bis 47. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr glaubtet, so glaubtet ihr auch, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ich möchte kurz drei Dinge uns mit auf den Weg geben. Das erste ist Ehre, das zweite ist die Glaubwürdigkeit Jesu. Man könnte sagen, Glaubwürdigkeit Jesu steht auf dem Spiel. Drittens, meine eigene Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Zum Stichwort Ehre. Ihr habt heute Morgen wirklich einen schönen Lobpreis gemacht. Es hat fast jede Note gepasst. Es war ganz toll. Ich lobe euch dafür. Das ist jetzt ernst gemeint. Wie fühlt sich das an? Gut. Es macht auch ein bisschen verlegen. Jesus sagt, er nimmt keine Ehre von Menschen. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn man Jesus verstehen möchte, dann muss man das immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Sein Reich, das Reich Gottes ist gemeint, ist nicht von dieser Welt. Er fühlt sich als Diener und Jesaja 53, etwa eines der bekanntesten sogenannten Gottesknechtslieder, macht das deutlich. Er versteht sich als Diener, als Knecht Gottes. Und darum war Verachtung und Ablehnung auch sein Los. Und gleich schon am Anfang des Johannesevangeliums, auch hier in diesem Text kommt es zum Ausdruck, erntet Jesu nicht nur Beifall, das sicher auch, sondern Ablehnung. Und es ist so, wie er sagt, es ist kurios, es ist eigentlich völlig irrational und unverständlich, wenn Jesus das hier sagt, aber es ist ja so, ich bin gekommen in meines Vaters Namen, ich bin nicht gekommen in meinem eigenen Namen, sondern ich beziehe mich auf Mose, ich beziehe mich natürlich auf den Vater, auf Jahwe. Ich beziehe mich auf die Zeugen des Alten Testamentes. Ich stehe in der Kontinuität des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Ich bin nicht einer, der vom Himmel gefallen ist, sondern der lange Zeit vorher angekündigt worden ist im Alten Testament. Es gibt etliche Stellen. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Das ist kurios, irrational. Warum ist das so? Und da sagt er weiter, wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Da kann jeder daherkommen mit irgendeiner verbraucherfreundlichen Botschaft, mit einer Botschaft, die sozusagen so freundlich gemeint ist und auch so, die aber keine Basis hat. Und sofort werden sich die Menschen darauf stürzen, sofort werden sie ihn annehmen. Das heißt doch, wie leichtgläubig wir manchmal sind. Jesus, der von Anfang an auch nicht angenommen wird, wo nicht erkannt wird, dass er der Sohn Gottes ist, wo man womöglich davon spricht, wenn man auf der Straße vielleicht eine kleine Umfrage startet und fragt, wer ist Jesus? Das haben wir schon längst durch, das Thema müssen wir jetzt nicht wieder neu aufrollen. Dann kommt oft die Antwort, auch in den Geschichtsbüchern oder so, Jesus war ein großer Religionsstifter. Nein, er war kein Religionsstifter, Unsinn. Er hat den Jahwe-Glauben vertreten. Er hat nichts anderes gebracht als den Jahwe-Glauben. Das Neue, was er gebracht hat, das wirklich Neue, ist das, was wir das Neue Testament als das Neue Testament bezeichnen, als den neuen Bund. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Man könnte jetzt ganz, ganz viel dazu sagen. Also eine Art Vertrag, den Gott unterzeichnet hat. Ein Bund ist ein Vertrag, der neue Bund im Neuen Testament, unterschrieben mit dem Blut Jesu, wenn man so möchte. Der Vertrag, der die Kernaussage hat, man muss das ja versuchen, auf den Punkt zu bringen. Gott versöhnte sich selbst mit der Welt. Man muss sich diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen. Durch Christus versöhnte Gott die Welt mit sich selbst. Und darum lautet die Botschaft der Apostel, und so müsste die Botschaft auch heute lauten, aller Kirchen. Das ist unsere Kernkompetenz. Unsere Kernkompetenz ist nicht, sich über politische Fragen auseinanderzusetzen. Das darf man auch. Ist aber nicht der Kern. Sondern der Kern ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott hat diesen Vertrag bereits unterschrieben. Du musst ihn auch noch unterschreiben. Das muss ich dann aber tun. Vergebung der Sünden, Gewissheit des Glaubens, Hoffnung auf das ewige Leben. Lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euch untereinander versöhnen und du darfst auch mit dir selbst wieder in Frieden leben. Das ist die Botschaft Gottes. Ich sagte es noch nicht, wir Menschen suchen nach Lob und Anerkennung. Das sagt Jesus hier. Wir suchen bei Menschen Lob und Anerkennung. Die Ehre, so sagt er, die Ehre bei Menschen. Das gilt für alle Lebensbereiche, auch im Bereich der Gemeinde gilt das. Wir sind da keine Ausnahme. Es gibt neben vielen anderen Süchten wie Alkoholsucht, Nikotinsucht, das sind so die beliebtesten, Eifersucht, ist ja, was ist Eifersucht? Mit Eifersuchen, was süchtig macht, oder andere Variante, mit Eifersuchen, was Leiden schafft. Mit Eifersuchen. Mit ganzer Leidenschaft etwas suchen, Eifersucht. Dann gibt es die Spielsucht, ganz schlimm. Da gibt es einen guten Klassiker, sollte jeder mal gelesen haben, einen alten Klassiker von Dostojewski, Der Spieler. Er lässt uns in das Herz, in das verzweifelte Herz, in das kaputte Herz, wie soll ich mich da ausdrücken, einer Spielsucht, eines Spielers, heißt ja der Spieler, hineinschauen. In die Aussichtslosigkeit, also ganz toll beschrieben, man sagt ja, Dostojewski hätte da von sich selbst gesprochen, man weiß es nicht so genau, oder vielleicht weiß es jemand auch. Drogensucht gibt es, dann gibt es aber auch die Ehrsucht, über die wir nicht so häufig reden, gehört nicht zu den Klassikern, die Ehrsucht. Die wir bei Menschen suchen. Wir suchen Anerkennung bei Menschen. Das ist so. Ist auch leider bei mir so. Und es ist ja auch nicht verkehrt. Es gehört ja mit zum Evangelium, mit zu der Botschaft der paulinischen Briefe, dass wir einander in Ehrerbietung begegnen sollen. Das ist ja richtig. Und wenn ich heute Morgen das Singteam gelobt habe, dann war das richtig. Das war nicht falsch. Man soll das tun, man darf das tun. Und wir freuen uns über Anerkennung, wir freuen uns über Lob, wir freuen uns über Ehre, die uns zuteil wird. Und das müsste zum normalen Ton in der Gemeinde gehören, dass wir so einander in Ehrerbietung begegnen, zuvorkommen sogar. Bevor der andere mich lobt oder ein nettes Wort über mich spricht, komme ich selber ganz schnell dem zuvor. So würde ich das verstehen. Wir brauchen das. Und es wäre doch komisch zu sagen, unsere Kindererziehung, wir haben ja auch ein paar Kinder erzogen oder versucht haben zu erziehen, bis unsere Kinder gesagt haben, so ungefähr im Teenageralter, jetzt kommen unsere Eltern in ein komisches Alter. Also mindestens bis dahin jedenfalls haben wir uns bemüht. Und eines unserer Erziehungspraktiken war, und damit werden mir vermutlich alle recht geben, dass Kinder müssen gelobt werden für ein schönes Bild, für das, dass sie jetzt laufen können auf einmal, für das, dass sie jetzt keine Windeln mehr brauchen und so. Das tun wir, weil wir wissen, es tut dem Kind gut, es gehört zu einer gesunden Entwicklung und Entfaltung des Lebens dazu, dass wir einander mit Wertschätzung begegnen. Das Wort habe ich schon sehr oft hier gehört, so ein modernes Wort, ein schönes Wort. Mit Wertschätzung begegnen, das ist richtig. Aber Jesus meint das ja anders, er sagt, wir suchen das bei Menschen, wir sind süchtig danach. Ich setze die Brille mal ab, sollte euch nicht stören, weil das ist nur eine Lesebrille. Und wenn ich die ganz aufsetze, kann ich eure Gesichter nicht mehr erkennen. Das ist ein bisschen dumm gelaufen heute Morgen mit der Wahl der Brille. Ne? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Wir suchen nach Anerkennung bei Menschen. Wie Süchtige. Und dann gibt es dieses schöne Wort von der gekränkten Ehre. Das ist was ganz Schlimmes. Da hat man sich früher, vor 100 oder 200 Jahren, schon als das Schießpulver entdeckt war, gegenseitig duelliert. Für so eine Sache. Du hast meine Ehre verletzt. Jetzt geht es um Leben und Tod. So schlimm. Das ist was Schlimmes, wenn das passiert. Gekränkte Ehre, oder wie man hier in Schwaben sagt, wir sind ja nicht in Schwaben, im Himmels Willen. Jetzt bin ich ja selber auch hier, von einer von euch. In der Nähe vom Finanzamt, da gehe ich immer Geld zählen. Das ist dass wir nach Ehre suchen, dass wir süchtig sind. Ach ja, man sagt das vielleicht doch nicht hier, aber in Schwaben sagt man das so. Jemand ist angekäst. Kennt ihr das Wort? So ein bisschen beleidigt, merkt man dann an den Gesichtsausdruck, angekäst, kannte ich vorher auch nicht. Und ja, so ticken wir. Also auch eine Art von Sucht, in der man auch krank werden kann, wenn das vielleicht ausbleibt. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir es trotzdem tun, aber nicht süchtig danach werden. Und Jesus durchbricht diesen unseligen Kreislauf, indem er klar macht, dass bei Menschen Ehre zu suchen, sich konträr und im Glauben zu leben, sich konträr gegenüberstehen. Das passt nicht so in der Form zusammen. Warum? Stattdessen eröffnet Jesus eine Sicht, auf die kein Mensch gekommen wäre, das Suchen nach der Ehre Gottes. Ich meine nicht, dass wir im Lobpreis Gott ehren, das ist schon richtig, dass wir das tun, aber es ist etwas anderes gemeint. Die Suche nach der Ehre Gottes Es ist schwierig, diesen Gedanken zuzulassen und zu denken, nämlich die Frage, welche Anerkennung habe ich bei Gott? Das ist eine Frage, die nicht so häufig in Predigten gestellt wird, darum tue ich das einfach mal, oder vielleicht auch doch. Welche Stellung habe ich bei Gott? Habe ich bei Gott an? Wie denkt Gott über mein Leben? Welchen Stellenwert habe ich bei Gott? Wie kann ich bei Gott Ehre suchen? Also so, dass ich weiß, Gott denkt gut über mich. Vielleicht gibt er mir auf irgendeiner Weise Ehre, ohne dass ich danach süchtig werden muss. Wie ist das? Von Anbeginn der Schöpfung hat Gott dem Menschen eine einzigartige Ehre zugeeignet, muss man schon sagen, dass Menschen Gottebenbildlichkeit in der ersten Schöpfungsgeschichte, für manche gibt es das ja nicht, egal, in der ersten Schöpfungsgeschichte, wo Gott, nachdem er die Schöpfung vollendet hatte, den Menschen noch dazu setzt und ihm sagt, den ersten beiden gilt für Mann und Frau übrigens, ja, auch, das ist ganz wichtig. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde schuf er ihn als Mann. In der Luther-Besetzung heißt es Weib, in der neuen vielleicht schon Frau, weiß ich nicht so genau, obwohl ich sie zu Hause habe. Als Mann und Frau. Jawohl. Gleichwertig. Nicht gleichartig, aber gleichwertig. Aufeinander bezogen, geschaffen durch Gott. Gott Ebenbildlichkeit, man könnte jetzt darüber stundenlang sprechen, was das genau heißt, das möchte ich mir natürlich ersparen. Des Menschen Gott Ebenbildlichkeit ist seine besondere Ehre und seine herausragende Stellung in der Schöpfung, die zwar von der Sünde gezeichnet und verzerrt ist, dennoch steht der Mensch unter diesem hohen Anspruch auch jetzt noch. Das ist meine tiefste Überzeugung. Dass es diesen Anspruch jetzt und heute noch gibt. Es ist nirgendwo die Stelle, wo man herauslesen könnte, dass dieser Anspruch Gottes an den Menschen nicht aufgelöst ist, dass dieser nicht mehr Geltung hat, dass dieser keine Geltung mehr hat. Ich möchte eine Stelle lesen aus Psalm 8, Vers 6, beziehungsweise Psalm 8, Abvers 5. Dieser Psalm ist am Psalm Davids überschrieben mit der Überschrift Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen. Was ist der Mensch? Erste Frage. Gute Frage. Was ist der Mensch? Dass du seiner gedenkst und dessen Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Die Frage wurde ja schon im Gebet so ein bisschen angedeutet. Was sind wir? Was sind wir Gott wert? So viel schon mal wert, dass er sich unser annimmt, dass er sich für uns interessiert. Und dann wird es sozusagen auf die Spitze getrieben, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Boah. Freunde, ich sage euch was, diese Stelle hier wurde deshalb, weil man das nicht ausgehalten hat, in bestimmten theologischen oder gemeindlichen Kreisen, die etwas enger gestrickt sind vielleicht als wir, christologisch gedeutet. Dass man gesagt hat, das kann nicht sein, dass Gott sozusagen so eine Aussage über den Menschen macht, das kann nicht sein. Darum hat man ihn christologisch gedeutet, dann war die Welt wieder in Ordnung, weil man das nicht einfach aus... Natürlich, ich kann diese Stelle nicht christologisch deuten. Ich kann sie nur voller Demut als das ansehen, was hier steht. Du hast ihn wenig niedriger gemacht, trotzdem sind wir niedriger, selbstverständlich. Dass wir eingeladen sind, dass Gott uns einlädt. Ich muss auf die Formulierung sehr Acht geben. Dass Gott sich darauf einlässt, in Jesus Christus natürlich, dass wir ihn fast auf Augenhöhe begegnen. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, hast alles unter seine Füße getan und so weiter. Und dann kommen noch die Schafe und die Rinder dazu und so. Will ich damit jetzt nicht langweilen. Das ist die einzigartige Stellung, die Gott den Menschen zueignet. Das ist die Ehre, der Kern dessen, wie Gott sich Menschen gedacht hat, welche Aufgabe sie natürlich haben. Bewahrung der Schöpfung ist eine davon. Machen wir ja nicht so besonders gut. Wir plündern diese Welt aus, brutal. Das ist der Anspruch, ist auch ein hoher Anspruch, natürlich. Das ist nicht nur ein wunderbares Geschenk, ist es selbstverständlich, Geschenk pur, aber ist auch ein hoher Anspruch, den Gott an Menschen stellt. Dass er ihn hineingestellt hat in seine Schöpfung, in seine Kreation und sagt, hier, das ist eure Aufgabe, das zu bewahren. Und natürlich noch vieles mehr. Ist nicht so oft das Thema, ja, ich weiß. Zweitens, Glaubwürdigkeit Jesu. Ob ich noch zum dritten komme? Ihr sucht in der Schrift. Ach, herrlich. Wenn ich morgens, also da, wo wir früher Schwenninger Gottesdienst gefeiert haben, da ist ja jetzt eine andere Gemeinde drin, die, wie heißen die? Maranatha. Rumänen, die liebe Rumänen, liebe Leute, nette Menschen, die kommen alle, das habe ich beobachtet, die Frauen sowieso mit Kopftuch, nicht, dass ich das einführen möchte, kann ich sowieso nicht, nein. Das sind Äußerlichkeiten, das ist Mumpitz. Aber die haben, richtig, die Bibel unterm Arm. Jeder, zumindest die Männer, habe ich gesehen. Die Frauen fragen dann zu Hause nach. Nein, Scherz. Also, ich will nur sagen, die haben die Bibel, so wie das bei uns vielleicht vor 100 Jahren noch oder vor 30, 40 Jahren noch war, die kommen mit der Bibel. Die lesen das nach. Stimmt das, was der da sagt? Die forschen in der Schrift. Die suchen in der Schrift, ob das wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht, dass man die Bibel in der Hand hat, besagt ja noch nicht allzu viel. Vielleicht werden sie auch dazu angehalten, jedenfalls keine schlechte Praxis. Dass man seine eigene Bibel mitbringt, haben wir früher auch so gemacht, habe ich heute übrigens auch gemacht, aber notwendigerweise. Die Glaubwürdigkeit Jesu steht auf dem Spiel schon, sagt Jesus schon, die bisherige Schrift bezeugt Jesus. Jesus nennt hier einen weiteren Zeugen für seine Glaubwürdigkeit. Mose und die Schriften. Und Mose hatte ja eine ganz hohe Stellung bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Mose war ja nicht irgendeiner, sondern Mose war ja der sozusagen das alttestamentliche Volk damals im Rahmen der Wüstenwanderung und so weiter, Sinai, Perikope, den ersten Bund vermittelt hat durch die 10 Gebote. Das Volk heilig gesprochen wurde von Gott sozusagen und auch ein Versprechen abverlangt wurde, nämlich sich an die Regeln 10 Gebote zu halten. Dann wird sich auch Gott dazu halten, der wird treu sein, hat nicht so ganz geklappt. Aber das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Jedenfalls Mose, eine ganz große und wichtige Persönlichkeit. Anerkennung Jesu. Die Glaubwürdigkeit Jesu steht auf dem Spiel. Und wie reagiert Jesus darauf? Er bezieht sich nicht auf sich selbst. Er sagt, ich bin eine Autorität, ihr habt gefälligst mir zu folgen, wie das ein Autokrat oder ein König, ein Kaiser tun würde. Oder ein Diktator. Wenn ihr mich nicht anbetet, dann habe ich euch nicht lieb. Sondern er bezieht sich nicht auf sich selbst, sondern auf Mose, und er bezieht sich natürlich selbstverständlich auch an anderen Stellen auf viele andere alttestamentliche Väter und sogar Mütter, und sagt, das hat Kontinuität. Dass ich bei euch jetzt bin, das ist nicht vom Himmel gefallen, wie der bestimmtes Buch vom Himmel gefallen ist angeblich. Das ist Unsinn, sondern das ist Kontinuität. Im Alten Testament ist von mir die Rede, und das Alte Testament beinhaltet schon das Neue Testament. Darum liegt ja die Schlussfolgerung nahe, weil Jesus sich auf Zeugen beruft. Wer mich ablehnt, der lehnt in Wirklichkeit auch Moses ab. Das will natürlich keiner. Und so argumentiert er. Seine Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Aber das Alte Testament bezeugt den Christus. Es ist eine Tatsache, dass Juden, also Menschen jüdischen Glaubens, so, dass es hier nicht zu Missverständnissen kommt, Menschen jüdischen Glaubens durch die Schrift, durch das Studium des Alten Testamentes zum Glauben an Jesus kommen. Ja, normal. Ist normal. Weil der Christus schon im Alten Testament verkündigt wird, als jemand, der natürlich kommen wird, als Kontinuität zwischen Verheißung und Erfüllung. Und darum steht in Wirklichkeit ja nicht seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, sondern es steht die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel derer, die Christus ablehnen. Und das sind zunächst hier interessanterweise die ganz Frommen, die ganz ultraorthodoxen Frommen, die das nicht erkennen. Ich kann das ja verstehen. Ich habe neulich von dem ungläubigen Thomas geredet, der arme Mann. Was kriegt der für Stempel aufgedrückt? Das ist ja furchtbar. Der einmal ungläubig war, weil er genau wissen wollte, ist das der Christus? Mehr wollte er ja nicht wissen. Und er hätte auch beten können, wie es mal die Jünger gebetet haben. Das gefällt mir übrigens, das Gebet, eines der besten Gebete, die ich persönlich kenne oder im Augenblick kenne. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben, aber ich habe Zweifel. Das war Thomas. Nicht der Ungläubige, das ist ja Unsinn. Dass wir vielleicht so beten, dass wir vielleicht so ringen um, es geht um unsere eigene Glaubwürdigkeit. Meine Glaubwürdigkeit steht ja auf dem Spiel. Nämlich die Frage, die Ausgangsfrage oder fast die Ausgangsfrage, wie erlange ich Ehre bei Gott? Ich brauche sie nicht erlangen, ich habe sie bereits. Sie ist mir geschenkt, sie ist mir zugeeignet. Nur ich muss es wissen. Meine hohe Stellung bei Gott, die nicht ich begründet habe, sondern die Gott begründet hat, in Jesus Christus nochmal doppelt unterstrichen hat. Seine Liebe zu uns. Und dann wirft Jesus denen vor, das alles liegt daran, weil ihr keine Liebe habt. Stellt euch das mal vor, es würde heute Morgen jemand auftreten, ich mache das natürlich nicht, steht mir nicht zu. Ist ja auch wohl nicht so, dass er sagt, ihr habt alles, ihr habt tollen Lobpreis, ihr habt tolle Musiker, tollen Schlagzeuger, tolle Gitarristen, tolle Sänger, aber ihr habt keine Liebe, lasst den Käse. Stellt euch mal vor, was da los wäre. Es ist nicht so, selbstverständlich ist es nicht so, aber das muss man aushalten, das muss man hören. Wenn wir das nicht hören, wenn uns das keiner sagen darf, dann bleiben wir so, wie wir sind. Dann bleiben wir die Alten in unseren alten, verderblichen Strukturen, dann ändert sich nichts. Gottebenbildlichkeit. Letzter Gedanke. Helmut Kohl ist gestorben. Habt ihr das schon mitgekriegt? Ja, ist nicht zum Lachen. Er war von 82 bis 98 Kanzler. Und er wird dann auch in den Geschichtsbüchern eingehen als der Wendekanzler, als der Kanzler, der die Wende vollbracht hat oder mit entscheidend dazu beigetragen hat. Ich bin überzeugt, das war auch ein Kairos Gottes. Es hat alles gepasst. Ein Geschenk, was machen wir daraus? Aber das war nicht die Frage, sondern da hat Helmut Kohl gesagt, in ein paar Jahren ist das hier, du sagst es, blühende Landschaften. Dann hat das nicht so ganz geklappt, obwohl die Straßen im Osten besser sind als bei uns zum Teil, also die blühenden Straßen vielleicht, da wachsen auch Gänseblümchen dann. Also, aber es hat nicht so ganz, nicht in allen Regionen hat so geklappt. Wenn man sich heute Dresden anschaut, wunderbar, Leipzig, Weimar. Aber kommt man woanders hin, Bitterfeld oder wie die Städte so heißen da, oder in Gegenden, wo nur noch, wo fast keine jungen Menschen mehr sind, blühende Landschaften? Nein. Gut, dann machte er aus der Not eine Tugend, ich unterstelle ihm das jetzt mal, aber ich unterstelle auch, dass er das ernst gemeint hat, sprach von der geistig-moralischen Wende. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass unsere Straßen gut befahrbar sind. Es kommt nicht darauf an, dass die Infrastruktur perfekt ist, sondern es kommt darauf an, dass wir jetzt uns wieder sozusagen auf unsere inneren Werte berufen. Die geistig-moralische Wende, ich weiß nicht genau, was damit gemeint war, jedenfalls so etwas Wichtiges mit gemeint. Aber vielleicht gerade auch das mit gemeint, weil auch immer wieder darauf hingewiesen wurde, das Grundgesetz, das meines Erachtens dem biblischen Menschenbild folgt, im Wesentlichen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer gibt dem Menschen diese einzigartige Würde? Gott. Er kann sie sich nicht selbst geben, sondern Gott hat sie uns zugeeignet. Diese Ehre, diese Würde. Und ich denke, wenn das eine moralisch-geistige Wende gewesen wäre, die meines Erachtens nicht gelungen ist, nicht, dass die Politiker jetzt anfangen, die Versöhnung Gottes zu, das ist nicht ihre Aufgabe, das ist unsere Aufgabe, der Kirchen und Gemeinden, diese Botschaft an den Mann zu bringen, höre ich so selten in Kirchen, ganz selten. Nur bla 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 manchmal. Humanistisches Geplänkel. Ja, ist doch so. Diese einzigartige Würde, von dem das Grundgesetz damals bei den Vätern und Müttern war das wichtig, nach dem Desaster des Krieges natürlich erst recht, dass sich das nicht wiederholt, dass sich die braune Soße nicht wiederholt, dass Menschen nicht mehr einfach ausgemerzt werden wegen ihrer Religion oder Rasse. Dass dieser Schwachsinn aufhört, müssen wir uns eine Verfassung geben, die das von vornherein schon verhindert, die Würde des Menschen, und zwar jedes Menschen, egal ob er schwarz ist oder weiß oder gelb oder rot, ist unantastbar. Biblisches Menschenbild, vielleicht war das gemeint, da zurückzukommen. Und die entsprechende Wirkung daraus auch zu leben, der Bedeutung dieses Wortes zu leben, wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, dann möchte ich sie auch nicht antasten. Und wehe mir, ich werde es tun. Und ich hoffe, die anderen tun das auch. Ich hoffe, die anderen begegnen mir auch mit Wertschätzung, obwohl ich das nicht in der Hand habe. Deswegen ist das Leben so gefährlich manchmal. Aber ist auch schön. Ja. Wäre ich eigentlich soweit fertig?